ein herzliches Willkommen zum diesjährigen Yoga- und Trauma-Event, liebe Laurin, lieber Alex. Ich freue mich, dass ihr da seid. Hallo.
Hallo,
Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ihr seid einmal Althistorikerin, du liebe Laurin, und Elektroingenieur aus früherem Leben oder immer noch. Auf jeden Fall ist es interessant, weil ihr habt euch bei der Kampfkunst kennengelernt und seitdem zum Thema Trauma und Verletzungen euch belesen. So wie ich das verstanden habe, seid ihr dann, seid ihr über das Yoga quasi über eure Verletzung zum Yoga gekommen und habt dann auch eine Yoga- und Kampfkunstschule in München gegründet. Ihr macht auch Online-Kurse zum Thema Trauma. Was hat es denn auf sich mit dem Yoga, das ihr ja über die Kampfsportverletzungen eigentlich getroffen habt, wie ich das richtig verstanden habe?
So, eigentlich vor allem für Alex. Also ich habe damals, als ich in Oxford studiert habe, habe ich da schon Yoga gemacht und es geliebt. Ich meine, am Anfang dachte ich wirklich, Yoga ist nichts für mich, aber ich dachte mir auch, wenn ich das nicht ausprobiere, kann ich auch keine Meinung dazu haben. Deswegen habe ich es ausprobiert. Erste Stunde habe ich echt alles, jede Minute gehasst, aber danach ging es mir besser. Dachte ich, okay, mache ich noch ein zweites Mal und dann war es eigentlich zum Gegessen, dann war ich dabei. Und eigentlich ein bisschen das Gleiche hatte Alex dann und wir hatten mal wegen Kampfsport mal Rückenprobleme, Schulterprobleme.
Ich habe generell Skoliose ziemlich stark und einen Buckel. Und das, ich habe Physio und alles Mögliche gemacht, das hat alles nicht geholfen. Und es gibt einen Schwarzgurt, der bietet Yoga für BJJ, also für unseren Kampfsport an. Mhm. Und Laurin hat gemeint, so, ich will wieder Yoga machen und wir kaufen das jetzt und du machst mit. Ich war zu müde, um zu diskutieren, aber interessanterweise innerhalb von
zwei Wochen
ging es mir so viel besser, keine Schmerzen mehr gehabt innerhalb von einem Monat, seitdem überzeugt und weitergebildet. Und Laurin wollte seit Oxford sowieso eine Yoga-Lehrer-Ausbildung machen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir das jetzt. Das war Anfang 2018, also vor 4 Jahren, waren wir dann in Indien und haben da unsere Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht.
Ah, okay. Ihr selber beschreibt euch ja als Experten für Neurobiologie, Trauma und Yoga. Das ist ja jetzt auch eine schöne Mischung. Ja, und ihr sagt, dass Yoga die Narrative sein könnte für Triggerreaktionen, um die zu überschreiben. Könntet ihr das mal erläutern? Weil dann sind wir natürlich direkt im Thema drin. Vielleicht.
Ich glaube, da ist am besten, wir machen unsere Präsentation und da werden wir das beantworten.
Da wird das deutlich.
Super, genau. Vielleicht kann man dann gleich nochmal sagen, wenn die Teilnehmer zwischendurch eine Frage haben, sollen die das zwischendurch reinschreiben? Wird das direkt gefragt oder dann eher am Ende?
Ich würde es einfach schreiben in den Chat. Wenn ich rede, schaut auch Alex und wenn Alex redet, dann schaue ich und das kriegen wir alles hin.
Mhm. Genau. Wir haben auch hinterher nochmal Platz für Fragen.
Genau. Mhm. Aber vielleicht doch, bevor wir mit der Präsentation starten, einfach nochmal was, um euch zu hören. Warum habt ihr euch dieser Sache verschrieben? Was ist eure Motivator dazu? Einfach noch, um euch noch ein bisschen mehr zu spüren da an der Stelle.
So, ich habe selbst sexuelle Vergewaltigung überlebt. Und man sagte dann, ja, du musst dich lernen zu verteidigen, geh zu Kampfsport zum Beispiel. Okay, bin ich gegangen, aber die meisten Lehrer, im Yoga übrigens auch, verstehen nicht, was Trauma ist und wie das funktioniert. So, ich habe in den ersten 6 Monaten mich ständig retraumatisiert, weil man kämpft ja auch. Und ich war das einzige Mädchen und auch klein und das war sehr hart. Aber ich bin auch sehr stur, deswegen bin ich da durchgekommen, aber auch festgestellt, es muss nicht so sein, es kann auch anders sein. Und bei Yoga, eigentlich ist es ähnlich, wenn jemand Trauma hat, sagen sie, ja, geh zu Yoga, ist gut, dann entspannst du dich. Oder auch mit einer Verletzung, geh zu Yoga, ist gut für dich. Aber da kommt viel mehr dazu, als nur eine Sequenz folgen und tun, was man sagt. Das ist viel komplexer. Und vor allem im Bereich Kampfsport und Yoga kommen halt auch viele Leute, die mit Trauma oder Mental Health oder irgendwas kämpfen. Deswegen finde ich meine, alle Lehrer, egal wo man ist, sollte Trauma zumindest verstehen und ein bisschen Do's und Don'ts verstehen. Aber vor allem im Yoga- und Kampfsportbereich kommen halt viele, weil es wird auch immer empfohlen, geh zu Yoga, komm zu Kampfsport. Und deswegen ist es so eine Grauzone, wo ich finde, wir müssen ein bisschen mehr verstehen, was Trauma ist und vor allem von Neurobiologie, ja, Yoga und auch Kampfsport hilft, ja, aber dass wir auch verstehen, was passiert in unserem Hirn, warum hilft es, und das ist, was wir heute ein bisschen deutlich machen wollen.
Genau, Teil von jeder Yoga-Lehrer-Ausbildung ist immer Anatomie. Im Kampfsport, man versteht auch Anatomie, aber im Prinzip diese Trennung zwischen Körper und Geist, die immer propagiert wird, die gibt es eigentlich gar nicht wirklich. Das gehen wir heute nicht weiter drauf ein, aber es ist drum wichtig, einfach auch die psychische Seite viel besser zu verstehen.
Mhm. Und jetzt speziell dieser Punkt, was du gerade gesagt hast, Laurin, mit der Retraumatisierung. Wir haben ja jetzt schon 2 Tage Online-Event hinter uns und ich finde das so wichtig, dass so darauf, dass ihr darüber sprechen werdet. Werdet ihr auch darüber sprechen, wie das dazu gekommen ist und wie man sowas vielleicht vermeiden kann, weil sich jedes Mal wieder retraumatisieren zu lassen, das ist ja nicht unbedingt das, was man sich wünscht. Das ist ja furchtbar, genau, an der Stelle.
Nicht direkt, aber können wir sowieso am Ende nochmal drauf zurückkommen, weil es gibt so ein paar Sachen. Es ist ein bisschen dadurch, aber dann können wir es nochmal direkt drauf eingehen.
Ja, einfach um zu wissen, wie man sowas vermeiden kann, ne? Weil das ist nicht allen bewusst, ne? Dass auch Meditation traumatisierend sein kann. Das haben wir jetzt in den letzten 2 Tagen gelernt und das finde ich super wichtig, an der Stelle darauf hinzuweisen, um einfach ein Bewusstsein dafür zu haben.
Ne? Genau, und ich erkläre, warum das für manche sein kann.
Ja, gerne.
Genau, Prästation, ja, wir können den PDF können wir weitergeben, dass ihr das später bekommt.
Ja, okay, super. Dann, wenn ihr möchtet, könntet ihr dann jetzt anfangen mit der Präsentation. Ich bin im Background, wenn ihr was braucht. Ich weise euch auch noch zu, falls ihr das im Chat da nicht genau seht.
Manchmal. Okay, seht ihr unsere Präsentation?
Ja.
Ja, okay.
Super.
Perfekt. Mhm. So, genau, Neurobiologie, Trauma und Yoga. Yoga als Narrative, um Triggerreaktionen zu überschreiben. Gehen wir. Okay. Willkommen. Ja, wir haben uns eigentlich schon alle ein bisschen vorgestellt, also können wir ein bisschen drüber springen. Wir lieben es immer, um ein bisschen Intentionssetting zu machen, damit wir auch auf eine andere Art nachdenken oder nochmal am Ende nochmal drüber nachdenken zu haben. 3 Fragen könnt ihr aufschreiben, könnt auch einen Printscreen machen, könnt eine oder mehrere später beantworten, das ist an euch. Genau, eine, bevor du mit diesem Webinar beginnst, auf welche Erkenntnisse freust du dich am meisten? 2, was ist während des Session dein Number One Takeaway? Und was ist das Nächste, was du mit deinen Entdeckungen tun möchtest? Das kann man alle. In der Therapie wird auch von manchen Praktik abgeraten. Genau, da kommen wir auch noch auf. Ganz kurz, du bist an der richtigen Stelle, wenn genau, du Yoga unterrichtest und vielleicht unsicher fühlst, wie du deine Schülerinnen, Schüler bei der Auseinandersetzung mit ihrer psychischen Gesundheit unterstützen kannst, du Yoga machst und mehr über Neurobiologie und Trauma erfahren möchtest und vielleicht eine hohe Fluktuation an Studenten erfährst, weil manchmal kann Yoga ja auch Schaden anrichten und manchmal sind dann Studenten auf einmal weg. Was du heute lernen wirst, was ist Trauma, wie manifestiert sich Trauma, na, vieles wird ihr unbedingt schon gelernt haben an den letzten 2 Tagen, so es ist auch so ein bisschen Wiederholung, dann halt die Neurobiologie von Trauma, die Kraft von Neuroplastizität und Narrative und wie du als Yoga-Lehrerin deine Schülerin dabei unterstützen kannst, eine lohnende und positive Narrativ zu erstellen, die ihnen bei der Heilung hilft. Das ist unser Teil. Na, unsere Geschichte habt ihr eigentlich schon gehört. So in dem Sinne können wir da so ein bisschen überspringen. Das Interessante bei uns ist, dass wir sowohl im Yoga als auch im Kampfsport meistens 50-50% Männer-Frauen Quote haben. Witzig, bei Frauen, bei Kampfsport viel Frauen, meistens ist das, passiert das nie. Und bei Yoga vor Ort dann halt auch viel Männer. Und das haben wir eben geschaffen, da wir eine sichere und integrative Lernumgebung geschaffen haben. wo wir wirklich auf das, obwohl es eine Gruppenstunde ist, wir auf das Individuum eingehen und auch das versuchen, Schritt für Schritt denen zu helfen, was die brauchen und nicht, was wir wollen, aber was unser Individuum, was die brauchen. Na, bisschen Data. 70, ich habe so, aus welchem Kampfstuhl kommt Alex ursprünglich? Jujutsu.
Ja, ich glaube, das ist eine Frage fürs Ende.
Genau. Gut, am Ende werden wir alles dann durchgehen. So, 70 aus von 100 Menschen erleben mindestens ein Trauma in ihrem Leben. Von diesen 70% ist so ein 30, irgendwas Prozent, die dann mehr als 4. Na, das bedeutet, wenn ich zum Beispiel oder ihr eine Gruppenstunde mit 10 Leuten habt, ist es sehr wahrscheinlich, dass minimal die Hälfte in dem Moment Trauma hat oder Burnout, Stress, irgendwas hat, womit die kämpfen. Das bedeutet auch, dass wir eben ein bisschen mehr brauchen, als nur wissen, welche Mudra schön ist, welche Asana schön ist. Wir brauchen ein bisschen mehr, sie brauchen mehr Begleitung. Und vor allem, da wir nicht wissen, was sie erfahren haben, weil sie kommen als tauchen hart auf, ist es wichtig, dass wir auch mehr die Symptome erkennen können und dass wir dann eben helfen können, eine neue Narrative. Und das ist heute wirklich unser Fokus. Was ich soeben auch schon sagte, dass vor allem im Kampfsport- und Yoga-Bereich viele Leute empfohlen werden, geh zu Yoga, weil du sollst dich entspannen, geh zu Kampfsport, du sollst dich lernen zu verteidigen. So, wir sind ein bisschen so eine Grauzone. Und sehr schnell haben wir auch festgestellt, auch wegen meiner eigenen Erfahrung, dass es nicht ausreicht zu wissen, wie man eine Yogastunde nur sequenziert. Es ist wichtig, aber um eine sichere Umgebung zu schaffen und den Bedürfnissen von Schulen gerecht zu werden, muss man mehr über Trauma lernen. Vorspielen bis heute. Ja, die Yoga Impact Charity ist eine Yoga-Organisation, die trauma-informed unterrichtet und auch ausbildet. Und wir kommen von denen, deswegen bilden wir dann halt auch aus. Seitdem unterrichten wir immer überall trauma-informiert, auch in Kindergärten, Schulen, genau, den Quoten. Und wir haben auch nachgefragt, Menschen, die mit Depressionen, Angstzuständen, CPTBS und so weiter zu kämpfen haben, fühlen sich bei uns sicher und berichten, dass die Yoga-Stunde ihren Heilungsprozess unterstützt. Das ist besseres Schlaf, weniger Stress, Angst, mehr Selbstvertrauen und Stabilität. Kleine Visualisierungsübung für euch. Ihr könnt die Augen geöffnet lassen, könnt sie schließen, was für euch am besten passt, und stell dir vor, ihr seid auf euren Lieblingsstrand oder einen sehr schönen Strand und ihr läuft einfach auf den Strand, hört das Meer, glaube ich, ist es, ja, das Meer auf eine Seite, Strand auf die andere Seite, die Wind ist schön, Temperatur ist schön und plötzlich hört ihr jemand schreien. Ihr schaut und ihr seht, dass ein Kind fast ertrinkt. Meine Frage an euch, was werdet ihr tun, wenn ihr das seht und ihr seid alleine und ein Kind ertrinkt fast? Könnt ihr gerne in den Chat schreiben. Die Frage ist, was werdet ihr tun in so einer Situation? Genau, ich schwimme zum Kind, genau. Und in dem Moment, dass du dich denkst, ich renne, ich springe ins Wasser und ich schwimme zum Kind, denkst du darüber nach, ob du lizenziert bist? Bist du ein olympischer Schwimmer? Nein. Interessiert es dich? Nein. Genau, es geht darum, wir wollen helfen. Und es ist wichtig, dass obwohl wir nicht unbedingt alle lizenziert sind in Schwimmen oder halt in Therapeuten, wir können immer noch helfen. Aber wir müssen sehr klarstellen, was wir tun und was anderen tun. Aber wenn es darauf kommt, um Leute zu helfen, manchmal reicht es schon, wenn du mal fragst, alles okay heute bei dir? Das kann so viel auslösen, das werden wir niemals hinbekommen, aber es tut viel. So, man braucht kein Therapeut zu sein, um jemandem zu helfen, nur wir müssen auch unsere Grenzen kennen. So eine, Yoga ist keine Therapie, aber es kann therapeutisch sein. Yoga unterstützt die Therapie, ersetzt aber keine Therapie. Wir als YogalehrerInnen sind kein lizenzierter Therapeuten. Ich meine, manche sind es, habe ich auch gesehen im Programm, manche sind es. Aber wir können die Heilungsprozesse unserer Schüler unterstützen und ihnen Raum geben. Was ich noch sagen möchte, auch diejenigen, die jetzt Therapeuten oder Psychologen sind, in einer Gruppe Yogastunde kann man nicht auf einmal anfangen, jemanden zu therapieren. Das ist unangemessen, das geht nicht. Deswegen, es ist wieder eine Grauzone, was aber möglich ist. Ich kenne Leute, die zum Beispiel die Therapie mittels Skifahren machen, Therapie mittels Kampfsport. Ist halt eins auf eins, aber es ist wieder ein Mittel, damit die Therapie selbst besser klappt. So, ich finde, für uns ist es wichtig, dass wir auch nicht zu viel tun, als ob wir Therapeuten sind, vor allem, wenn wir das nicht sind. Und auch, wenn wir Yoga-Lehrer sind oder wir sind jetzt in einer Stunde, das ist dann unser Ziel. So ein bisschen ein Vergleich. So, Psychologen, Psychiater, Therapeuten beschäftigen sich mit Vergangenheit und Gegenwart meistens. Sie unterstützen eine Person, indem diese immer wieder erzählt, was sie erlebt hat, damit die traumatische Auslöse weniger schwerwiegend ist. Und das ist auch für unsere Präsentation sehr wichtig, dass man versteht, was eigentlich Therapie, was das Ziel ist. Es geht darum, dass die Auslöser erstmal weniger schwerwiegend wird. Dann kommen wir zu uns. Yoga-Lehrer oder auch Kampfsportlehrer konzentrieren sich auf die Gegenwart und die Zukunft, weil man hat häufig auch mal Ziele oder Sachen, was man erreichen möchte. Und sie helfen dabei, eine neue Erzählung, das Narrativ, zu implementieren, die Bedrohungs- und Traumareaktion in der Amygdala, und später werden noch viel über die Amygdala reden, überschreibt. So, wir begeben uns hier. So, auch wenn man ein Psycholog ist, aber unterrichtet eine Yogastunde, sind wir in diesem Bereich. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir ein bisschen die Grauzone, ein kleines bisschen einfacher für uns machen, von was können wir in welchem Raum machen.
Genau, wir haben zum Beispiel auch, wenn wir mit Kindergärten arbeiten, die Schulen, die traumatisierte Kinder haben, die sich darauf spezialisiert haben, die haben dann meistens auch einen Psychologen, Psychologin dabei und die kommen dann auch mit. Das heißt, wenn irgendwas wäre, haben wir auch professionelle Unterstützung, weil wir in dem Moment ja bei den Kindern machen wir eine Mischung aus Kampfsport und Yoga. Wir unterrichten das in dem Moment. Das heißt, dann haben wir professionelle Unterstützung für die Therapie.
Genau, weil was wir auch machen, ich habe auch Privatstunden, dann halt Kampfsport. Und dann ist die Therapeutin dabei und dann hat man ein ganz spezielles Programm, wie man Schritt für Schritt die Window of Tolerance erweitert, und so kann man auch arbeiten. Und das, was wir jetzt ein bisschen vor allem darauf eingehen, ist so Gruppenstunde, weil das kommt am meisten vor, aber das ist auch alles möglich. Gut, was ist Trauma? Gut, vieles habt ihr schon gelernt. Ein Trauma ist eine spezifische Erfahrung oder Erfahrungen, dass das zentrale Nervensystem überfordert. Es ändert die Art, wie wir Erinnerungen verarbeiten und abrufen. Wichtig auch ist, dass für Menschen mit Trauma fühlt es sich, als ob für Körper und Geist diese traumatischen Erfahrungen nie aufgehört haben und daher immer noch andauert. Und das ist wichtig, weil es geht darum, dass irgendwie unser System immer noch denkt, wir sind immer noch in Gefahr, wir sind kontinuierlich in Gefahr. Und deswegen können wir nicht mehr zurück in Homeostase, weil an sich Fight, Flight ist gut, weil wenn es eine Bedrohung gibt, sollten wir auch darauf agieren können und danach wieder loslassen können. Aber wenn in diese Loop etwas hängen bleibt, dann können Sachen wie Depression, PTSD, kann das alles sich entwickeln. Zum Beispiel, so Leute können sich hyperwachsam fühlen oder taub, dissoziativ, hyperaufmerksam, leicht zu erschrecken, überfordert, wütend fühlen. Das sind so viele Gefühle, die man dann haben könnte. Und dann möchte ich gerne noch was sagen auf Überregung, Unterregung, weil, was ich auch dann schon gehört und gelesen habe, dass es auch für Tiere, Yoga für manche nicht gut ist. Das stimmt auch. Meistens ist es so, dass wenn wir ein Trauma haben, dass unser rationaler Hirn offline geht und es eher so unsere untere Hälfte quasi von unserem Hirn wird überaktiv. Und meistens wollen wir das dann wieder in Homöostasis bringen, indem wir dann zum Beispiel zum Yoga gehen, zum Runterkommen, damit unser rationales Hirn wieder aktiv, wieder online geht. Aber manche sind nicht, haben als Reaktion nicht wirklich Hyperarousal, aber eher Untererregung. Das ist so mehr, dass sie sich kalt, numb, dissoziieren. Und Studien haben auch gezeigt, dass bei denen, was passiert im Hirn, genau andersrum ist. So eigentlich ist das parasympathische Nervensystem überentwickelt bei Leuten unter Erregung und die untere Hälfte sind unterentwickelt. So da ist es genau andersrum. Das bedeutet, dass wenn du jemanden hast, die quasi schon viel zu tief in ein parasympathisches Nervensystem drin ist, die muss man eigentlich wieder ein bisschen mehr erregen, die muss man ein bisschen aktiver machen. So zum Beispiel, wenn du einen Studenten hast, die dissoziiert, wenn man fragt, bitte schließe die Augen, ist schwierig, weil dann gehen, wissen wir nicht, ob das schon retraumatisierend sein kann, weil wenn man sich nicht sicher fühlt im eigenen Körper, ist die Augen schließen richtig hart, aber die kann quasi noch tiefer reinsenken und eigentlich wollen wir, dass sie ein bisschen aufgeregt wird. So für Leute, die mehr so in Hyperarousal sitzen, sind, ist es wichtig, dann ist zum Beispiel Ashtanga oder mehr aktiven Praxis hilft viel mehr oder für manche dann halt Kampfsport eher. Auch mit Meditation ist so, lass die Augen offen. Vielleicht haben es noch etwas in der Hand, an Steinen oder so, dass man noch mehr Sachen spürt, dass man aktiver bleibt. So deswegen, wenn heute Leute kamen auch zu mir und die haben so gemeint, ja, sie sagen, ja, mach Yoga, weil dann komme ich runter. Aber das war genau nicht, was diese Person benötigte. Genau, benötigte. Das Heilungsprozess, die Arbeit sieht anders aus für Leute mit Überregung und für Leute mit Unterregung. Und das ist genau, was wir als Yoga-Lehrer so ein bisschen einschätzen lernen müssen. Dass wir wenn wir unterrichten, ich gebe einfach viele Optionen. Ich sage immer, Wahl ist wichtig. Sie können, für Leute mit Trauma ist immer so, dass sie dachten, dass sie das Gefühl haben, sie hatten keine Wahl mehr. Die Wahl muss zurück. So alles ist natürlich einladend, all immer. Und sie können noch experimentieren. Und das schaut manchmal in meinen Stunden, dass Leute echt komplett andere Sachen machen. Und das ist völlig okay, weil das ist, was denen in dem Moment hilft. Und manche haben die Augen geschlossen, manche haben es offen. Das ist komplett okay. So das zur Überregen und Unterregen. So Therapie ist beim Somats arbeiten wohl ein bisschen mehr. Es ist eine Grauzone, weil die meisten hier...
Nee, die Folie war natürlich stark vereinfacht. Natürlich ist Therapie mehr als das, was auf der Folie stand. Ja. Das ist eine vereinfachte Ansicht jetzt für die Präsentation speziell.
Ich meine, Kampfsport ist auch Exposure-Therapie. Egal, ob wir das uns davon bewusst sein oder nicht. Deswegen kommt so häufig Retraumatisierung vor, weil auch Yoga eine bestimmte Art Exposure-Therapie ist. Aber trotzdem finde ich, ist es wichtig zu wissen, welche Teile sind wir verantwortlich für und welche Teile haben wir professionelle Therapie. Ja? Wie gesagt, somatisches Arbeiten ist auch eine Methode, damit Therapie besser klappt. Und häufig nennen wir, ich finde auch Wörter, Therapie, therapeutisch, es ist auch schwierig. Deswegen haben wir dafür es gewählt, um relativ klar und stark, das ist, wie wir sind, damit wir es ein bisschen einfacher machen. Klar, gibt es immer Mischungen, das kann man auch immer selbst experimentieren, was für euch am besten passt. Aber man sollte immer sicher sein, Therapie hat viele Gesichter, kann Sprachtherapie sein, kann somatisch sein, aber in einem ganz normalen Studio-Yoga-Setting sollte man beachten, wann gehst du wirklich in Therapie rein, auch wenn das nicht deine Expertise oder dein Job ist. Genau, dann letzte, bevor Alex übernimmt. Hase, ich finde, es ist eine sehr gute Metapher, um zu erklären, wie Trauma ist. Ja, offline. Ja, mache ich mit diesem Metapher. Das passt wunderbar. Peter Levine ist ein Trauma-Experten in der Welt, hat auch mal diese Metapher genutzt. Nämlich, wenn wir einen Hase in Natur haben und auf einmal gibt es da einen Fuchse und dieser Fuchse will ja klar diese Hase essen. Hase geht in Fight and Flight. Das bedeutet, dass der rationale Hirn eigentlich offline geht und diese limbische Reptilien, wie ist das auch?
Ja.
Reptilienhirn nehmen über. Das heißt, Körper bereitet sich vor auf entweder kämpfen oder wegrennen, sich in Sicherheit bringen. Und das ist ein mega Impact aufs Körper. Hase, in den meisten Fällen hoffe ich, wählt wegrennen, flight, und Hase rennt weg. Nach einer Weile hat die sich in Sicherheit gebracht, ihr war zu schnell für diese Fuchse, Fuchs hat Pech gehabt, und in eine sichere Umgebung, die er sich geschaffen hat, fangen die an zu zittern. Ich meine, das haben wir ja jetzt auch mit Therapien, dass wir auch zittern. Das machen Hase von alleine. Die haben es quasi nicht vergessen oder die wissen, wie das geht. Und alle Adrenaline und all diese auch Toxic Chemicals fließen wieder aus dem Körper raus. Und dann kommt sie wieder in Homöostase. Das ist die normale, wie es eigentlich sein soll. Weil auch für diese Hase, wenn ihr es nicht losbekommt und sein Hirn bleibt in Fight or Flight, das heißt, der rationale Hirn ist offline, kann er nicht gute Entscheidungen treffen. Deswegen wollen wir immer wieder zurück in Homöostase, damit wir besser beobachten können, was ist um uns herum, was passiert, damit wir bessere Entscheidungen treffen können. Dass wenn wieder Gefahr besteht, dass es dann wieder automatisch in die richtige, dass wir besser einschätzen können, ist es Fight, Flight, solche Sachen. In Menschen, da wir eigentlich kontinuier Stress haben, es kann in der Arbeit, Homeschooling, Pandemie, so viele Sachen, ist es schwierig für uns, um wieder zurückzukommen in Homöostasis. Und wenn wir zu lang, zu hoch, kontinuier in Fight and Flight, the body keeps the score, wir merken es in unserem Körper, vielleicht sind wir häufiger krank, vielleicht haben wir Bauchweh, Kopfschmerzen, kann in die Rücken. Jeder hat so eine Stelle, wo es dann quasi zwickt, dass wir auch wissen, aha, wir sind jetzt ein bisschen zu viel aufgeregt. Wir sollten tatsächlich wieder ein bisschen die Zyklus weitermachen. Und in der Natur, Hasen, Hunde verstehen das total. Wir müssen vieles wieder erneut lernen. Und Yoga zum Beispiel kann dabei helfen. Wie weiß man, wann der Mensch braucht aktivieren oder Beruhigung? Meistens Leute, die, was man denkt, die sind eher schüchtern oder leise oder machen sich so ein bisschen kleiner, die sind eher so, die ein bisschen Aktivierung brauchen. Und Leute, die schon lächeln, schon reden, ich meine, man weiß alles nicht, was hinter das Lächeln steckt, aber die aktiver, mehr präsent sind quasi, die kann man dann wieder so ein bisschen runternehmen. Das ist so meistens so, wie wir das so genau sehen.
Ja, und man kann natürlich immer experimentieren und schauen, wie bestimmte Leute auf bestimmte Übungen, bestimmte Sachen reagieren. Jemand, der in der Meditation nicht ruhig sitzen kann, muss man eventuell aufpassen. Jemand, der beim Aktiven sich nicht normal, das falsche Wort, nicht wohlfühlt, man sieht, der fühlt sich nicht wohl, dann ist das vielleicht nicht ganz das Richtige. Und da kann man beobachten und
Schritt für Schritt, wir bieten dann halt andere Ideen, andere Möglichkeiten an, damit die auch wissen, ich sage häufig, jeden Tag ist anders und ich sage auch, es geht nicht darum, wie es ausschaut, es geht darum, wie es fühlt, wie es sich anfühlt. Und wir verurteilen nicht, wir sagen auch nicht, dass ein bestimmter Asana wichtiger oder geiler ist als das andere. Das interessiert uns gar nicht. Und wenn deine Leute spüren, dass es wirklich um deine Studenten geht, werden sie sich viel schneller entspannen. Wenn man entspannt, kann man heilen und dann kommen wir in diese gute Zyklus. Aber jetzt ist es dann wirklich Zeit, um recht in die Neurobiologie einzusteigen.
Genau, es kann ein bisschen technisch sein von den Begriffen her, wenn das ist nicht wichtig, sich das zu merken. Wichtig sind die Zusammenhänge. Wir fangen an mit der Amygdala. Die wird oft als Angstzentrum bezeichnet, was nicht ganz richtig ist. Es ist eher das Bedrohungsreaktionszentrum oder Threat Reflex Zentrum. Die Amygdala ist ungefähr, hat Mandelform und sitzt relativ tief in unserem Hirn. Ist also ein relativ alter Teil.
Aber in der unteren Region von unserem
genau. Hirn. Ja. Genau. Die Amygdala bekommt Input, und zwar zum einen von unseren Erinnerungen vom Hippocampus. Der ist ebenfalls relativ tief unterer Teil von unserem Hirn. Und von unseren Sensoren, also von unseren Augen, Nase, Mund, Haut und Ohren. Und das wird sozusagen überlagert. Und wenn bestimmte Erinnerungen mit Erfahrungen, die wir im Moment machen, zusammenpassen, kann es sein, dass, wenn das negative Erinnerungen waren, dass wir zu dem Output kommen, Fight, Freeze, Schmerzempfinden, also die typischen Reaktionen, wenn wir in einer Gefahrsituation sind. Dabei wird auch Adrenalin ausgeschüttet, was wir natürlich zum Beispiel in einer Fluchtsituation oder einer Kampfsituation brauchen. Gleichzeitig haben wir aber auch einen zweiten Output. Der Hypothalamus, der sitzt da, genau. Der zweite Output ist Belohnung und Motivation. Und da wird Dopamin ausgeschüttet. Dopamin ist wichtig, ist ein Neurotransmitter. Das ist eine Chemikalie, die Nachrichten im Hirn überträgt. Und wir verbinden Dopamin mit Zufriedenheit, mit Motivation. Es ist ein belohnendes Gefühl. Dopamin löst ein belohnendes Gefühl aus. Und das ist genau der Punkt, an dem wir ansetzen können, um mit einer neuen Narrative, mit einer neuen Erzählung Trauma zu überschreiben. Es ist jetzt wichtig an der Stelle, wir können Trauma nicht löschen aus dem Hirn. Es ist wie bei einer Computerfestplatte, da kommt der Elektrotechniker durch. Wenn wir was von unserer Festplatte löschen, bleibt es da. Man kann das immer noch wieder herholen, solange bis der Teil überschrieben wird. Und so ähnlich ist es hier auch. Solange wir es nicht mit etwas anderem, mit etwas Positiveren überschreiben oder verbinden, bleiben die Trigger da.
Es ist dann auch, die Override geht doch auch wirklich auf den Reflex, den Trigger, dass wir...
Wollte ich, ja. Ja, später, okay. Ja. Genau, das ist ein... also wir sind müssen den... eins zu weit gegangen. Es ist ein bewusstes Überschreiben. Das bedeutet, dass wir ganz bewusst diese neue Narrative, die neue Erzählung mit dem Trauma verknüpfen müssen. Das bedeutet auch, dass der Trigger darf nicht mehr zu stark sein. Das bedeutet, wir müssen, die Therapie kommt zuerst. Zuerst wird durch häufiges Wiederholen der Geschichte, des Traumas, ich wollte eigentlich zurück zum Input. Also wir haben hier ja den Input, das Memory-System. Und wenn das noch zu stark verknüpft ist mit dem Sensor-Input, wenn das noch zu schnell zu Triggern führt, können wir es noch nicht überschreiben, weil dann die Fight, Flight, Freeze, Fawn Response zu stark ist. Bedeutet, der Teil, den wir brauchen von unserem Hirn, unser Bewusstsein, um das Top-Down-Processing zu machen, ist offline, funktioniert in dem Moment nicht. Bedeutet,
noch nicht.
Ja, oder zumindest in dem Moment wird er ausgeschalten. Unser Reptilienhirn, der untere Teil, wo die Amygdala zum Beispiel sitzt, übernimmt und wir sind viel mehr gesteuert von Trieb etc. Das bedeutet, erst nach Therapie ist der Trigger schwach genug.
Oder während. Ich meine, es kann gut sein, dass man Therapie hat und dass man so halbwegs oder vielleicht, ich meine, jede Person ist anders. Vielleicht nach 2-3 Mal passt das schon oder für manche ist es ein paar Jahre. Aber das ist auch genau wichtig, dass es geht zusammen. Vor allem, wenn wir über Komplex-Trauma, wenn es, dann braucht man beides. Das ist das eine und das andere. Ich meine, nur quasi Sprachtherapie zum Beispiel, ohne auch körperliche Sachen, reicht auch nicht. Man braucht beides, aber es ist wichtig zu wissen, welche Prozesse, welche Art von Therapie was ausmacht.
Genau. Und der zweite Output, der Reward, wird dann entsprechend größer. Das heißt zum Beispiel, obwohl ich mich wegen dem Trauma nicht wohlgefühlt habe in meinem Körper, kann ich jetzt dank Yoga fühle ich mich wieder wohl in meinem Körper. Damit ist eine Verbindung zum Trauma wieder da. Und die beim nächsten Mal, wenn derselbe Input kommt, hat die Amygdala mehrere Erinnerungen. Sie hat dann die Erinnerung an das Trauma, an das Negative, aber auch die Erinnerung an das Positive. Und je besser das verknüpft ist, je mehr man das macht, desto mit höherer Wahrscheinlichkeit wählt die Amygdala das Positive. Dabei ist auch wichtig, dass zum einen negative Erfahrungen ist meistens, reicht eine Wiederholung, um das zu lernen. Einmal als Kind auf die Kochplatte gelangt, reicht aus. Ja? Positive Sachen, vor allem wenn wir älter werden, dauert länger zu lernen. Und da komme ich zurück zum Spielen. Und zwar ganz wichtig, unser Hirn ist nie komplett fest. Das ändert sich, kann sich immer in jedem Alter ändern. Als Kind natürlich schneller. Je älter wir werden, ab 25 wird es langsamer. Aber, und das hat Laurin vorher auch schon gesagt, durch das Spielen, durch Ausprobieren zum Beispiel von Balanceposen etc., erhöhen wir unsere Neuroplastizität. Spiel ist der wichtigste Faktor für Lernen von neuen Sachen. Und da wird die Neuroplastizität erhöht. Das heißt, neue Sachen ausprobieren ist wichtig. Und da ist Yoga zum Beispiel.
Ups. Ja, du warst.
Ich war zu schnell, ja. Ist Yoga zum Beispiel extrem gut, weil wir unseren Körper in komische Winkel bringen. Wir verbiegen unseren Körper. Das heißt, auch unser Innenohr wird getriggert. Und das ist ein ganz wichtiger Auslöser für Neuroplastizität, um neue Sachen, Erfahrungen zu lernen.
Genau, vielleicht noch ganz kurz zurück. Genau, hier Beispiel. Ich liebe Beispiele, weil das ist ja viel. Zum Beispiel, unschönes Beispiel, aber wir können auch mich als Beispiel nehmen. Für mich war es mein Hüfte öffnen oder berührt werden mega, mega schwer. Vor allem von Männern von bestimmter Alter. Wenn die mich einfach angeguckt haben, obwohl die nichts von mir wollten, hatte ich schon ein Stress-Response. Das bedeutet, dass als ich in Kampfsport gekommen bin, klar, nur Männer und natürlich sehr viel Berührungen. Auch in Yoga gibt es auch krasse Hüftöffner. Wichtig da ist, dass für Yoga zum Beispiel würde ich, vor allem wenn ich neue Leute habe, mache ich so kleinere Hüftöffner, weil wenn es zu viel auf einmal kann, es so viel triggern, will man nicht. Aber auch, dass wenn die eine längere Zeit bei dir sind und langsam öffnest das besser. Für mich war es dann zum Beispiel, dass obwohl ich auch eine schlechte Erfahrung hatte, dass meine Hüfte geöffnet war, habe ich jetzt auch eine gute. Und bei Kampfsport war es, obwohl für mich berührt in bestimmten Teilen schwer ist, jetzt weiß ich, wenn ich wieder in so eine Position komme, wie ich mich verteidigen kann, hochkomme. Ich meine, jetzt bin ich auch aktive Wettkämpferin, es macht nichts, es ist kein Problem mehr. Und das ist wirklich das Prozess, dass etwas, was am Anfang negativ ist, Schritt für Schritt, und es dauert Zeit, das geht natürlich nicht auf eine Nacht, aber man kann das man kann das overwriten, überschreiben. Und dann, dann wird ein Amygdala ein bisschen ruhiger. Weil am Anfang bei mir, vor allem in den 6 Monaten, dass ich eigentlich jedes Mal nach dem Training weinen musste, weil, nicht, dass ich traurig war, aber es kam alles so raus. Jedes Mal habe ich das hier, wird das aktiviert. Jedes Mal. Und Schritt für Schritt konnte ich auch was anderes aktivieren. Und wenn das nur aktiviert wird, ist der Amygdala natürlich ein Hyperdrive. Da ist was, oh, das muss nicht, auch wenn man nicht bestimmt nicht so weiß, was es ist, aber es muss nicht sein, boom, wir gehen sofort in Fight Freeze. Manchmal war es nur jemand, die hinter mich auf meine Schulter berührt hat, das war auch eine Freundin, aber bevor, ich hatte schon eine Reaktion. Was das tut, wenn wir mehr auf den Reward und Motivation gehen, ist, dass der Amygdala ein bisschen kalmer wird. Und dass wir, wie man sagt, mit Atmung, dass wir dann die Pause zwischen Ein- und Ausatmung, dass das ein bisschen größer wird, das passiert dann halt auch in der Amygdala. Also man hat ein bisschen mehr Zeit zu reagieren, statt dass man, oder respond ist besser, dann dass man sofort, bam, reagiert, wenn das Sinn macht. Genau, dann hat Alex hier noch einen kurzen Überblick.
Genau, Nervensystem überschreiben. Nochmal die Schritte. Das erste ist Extinction. Also das Ereignis wird nacherzählt in Therapie. Normalerweise eben von professionellen Gesundheitsdienstleistern. Der zweite Schritt ist, man erlernt mit einer durch eine neue Narrative eine lohnende Assoziation, etwas Positives. Kann Yoga, Kampfsport, Musik, kann aber auch Fußball oder irgendwas anderes sein. Genau. Und diese positive Narrative muss man dann wieder zurückverbinden mit der traumatischen Erfahrung.
Das hatten Neuroplastizität wir schon.
Hatten wir. Genau. Nochmal Narrative, es kann alles sein. Bewegung ist gut, weil unser Innenohr auch getriggert wird, was die Neuroplastizität erhöht. Aber auch beim Malen, beim Musikmachen kann man kreativ sein, kann man spielen sozusagen, also Sachen ausprobieren. Und das ist ganz eben das Wichtigste, um die Neuroplastizität zu erhöhen. Genau. Noch ganz wichtig auch zum Lernen.
Oder auch was wir als Yoga-Lehrer.
Was wir als Yoga-Lehrer beachten müssen. Um optimal lernen zu können, brauchen wir 85% Erfolg und ungefähr 15% Misserfolg. Also wenn wir es zu einfach machen und 100% Erfolg da ist, wie auch immer der Erfolg definiert ist, lernt man nichts Neues. Wenn man wenn es zu schwierig ist, also wir über 15% Misserfolg haben, lernen wir auch nicht, zumindest nicht optimal. Das bedeutet, man kann verschiedene Optionen geben, sodass sich jeder in der Gruppenstunde zum Beispiel herausfordern kann. Man kann Balanceposen machen mit zum Beispiel beim Baum. Man kann den Fuß am Boden haben noch, am Knöchel ansetzen, man kann ihn ans Wadel nehmen, man kann den Fuß am Oberschenkel haben. Damit hat man schon verschiedene Schwierigkeitsstufen und jeder kann sich ein bisschen herausfordern. Ist nur als Lehrer halt wichtig zu sagen, dass nicht eins besser ist wie das andere, sondern es ist, man will einfach ein Stück mehr schaffen wie das letzte Mal. Und damit.
Und mehr schaffen kann wirklich sein, dass wenn ich schlecht geschlafen habe, ist mein Balance echt nicht gut. Das kann sein, dass wenn gestern war super, nächsten Morgen ist es nicht gut, aber dann mache ich vielleicht eine viel einfachere für mich Balanceübung, aber ich habe dann Schwierigkeiten damit. Wenn das funktioniert, ist das für mich Erfolg. Auch zum Beispiel, da wir so viele Männer und auch Frauen haben, für Männer ist es Erfolg, wenn die mal so ein bisschen Plank Pose, ein bisschen so Balance, so Arm Balance, wo so ein bisschen mehr Kraft dazu kommt, dann fühlen die sich ein bisschen wohler und ein bisschen mehr so Erfolg, als wenn die mal zur Seite schauen. Und meistens sind die Damen so flexibler meistens und die, das schaut, als ob es nicht viel braucht, natürlich, die arbeiten ja auch dran, aber dann kann man, es ist nur ein Beispiel, dass man auch das so ein bisschen in einer Stunde so ein bisschen geben kann, damit alle auch das Gefühl von Erfolg. Im Kampfsport bedeutet das, oh, ich kann rauskommen, ich kann auch mal dominieren. Das sind die Sachen, wo wir als Lehrer auch mal, ich bereite immer meine Stunde vor, aber manchmal schmeiße ich alles aus dem Fenster, weil ich merke, wir müssen heute was anderes machen. Und das ist auch so ein bisschen, dass wir auch flexibel sein sollen. Das war noch eine kurze
Wiederholung.
Und dann waren wir da. Wir gehen mal kurz durch den Chat, weil auch wegen so Retraumatisierung. In unserer Erfahrung ist ja, was wir halt gesehen haben, in sowohl Kampfsport als auch unserer Yogastunden, ist das Retraumatisierung. Wenn das passiert, ist es entweder, wo ich war, dass ich einen Coach hatte im Kampfsport, die Yoga absolut, die Trauma absolut nicht verstanden hat und mich einfach zu alle schweren Jungs gegeben hat quasi, und die wollten absolut nicht von einem Mädchen verlieren. Also die hat mich, es war zu viel Exposure. Oder ich bin selbst noch nicht weit genug quasi, dass das für manche, wenn die schon mal in ein Yoga- oder Kampfsportstudio reingehen, kann das schon auch zu viel sein. So, es ist wirklich ein bisschen beides. Was wir als Yoga-Lehrer machen können, ist natürlich, dass wir eine sicherste Umgebung überhaupt kriegen können. Das fängt schon an mit der Homepage, wenn wir bestimmte Sachen schon erzählen, dass die schon ein bisschen spüren und auch lesen. Wenn man merkt, dass ein Lehrer, egal wo, es versteht, das schafft schon Sicherheit, dass sie immer auf dich zukommen können, schafft Sicherheit, dass es auch ein bisschen einfach ist für den, um dann zu kommen. Genau, mit Retraumatisierung. Wir sagen immer, du musst nichts, du tust, was passt. Auch wenn du mal was trinken möchtest oder willst kurz weg, mach das, alles in Ordnung. Aber das machen wir auch in unserer regulären Kampfsportschule. So, für alle ist das komplett normal. So, wenn das passiert, keiner denkt, oh, die hat wieder was oder oh, sie war. Wir haben diese Reaktion nicht. Und dann ist es für viele Leute einfacher, um auch zu akzeptieren, okay, ich bin mal aus einem Balancepost gefallen. Ich sage immer, ich falle häufig noch auf meine Nase. Wir haben Martial Arts Matten, es ist sanft, passt schon. So, sie merken, ich sage Spiel. Wie Alex sagt, Spiel. Und wenn man spielt, dann ist es nicht zu seriös und wird weniger getriggert. Das ist so ein bisschen die kleine, ja, kleine Sache, weil bestimmt habt ihr schon so vieles gelernt. Wahrscheinlich die Augen müssen nicht immer zu jemand, nicht ohne, dass sie Ja sagen, berühren. Ich werde auch niemals jemand von hinten
von hinten rankommen.
Von hinten rankommen, solche Sachen. Wenn das alles da ist, dann hat man echt eine gute Chance. Und dann noch speziell narrative Yoga. Wenn jemand kommt und egal, ob man weiß, was oder nicht, aber die fühlen sich sicher und Schritt für Schritt können die Körper und damit natürlich auch emotional mehr öffnen, dann bekommt man schon Schritt für Schritt ein neues Narrativ. Und wenn dann mal was passiert auf der Straße oder wo auch immer, wo jemand anfasst oder etwas passiert, dass der Amygdala so ein bisschen beruhigt ist, weil es gibt auch eine positive Erfahrung.
Da ist auch das Spielerische nochmal extrem wichtig. Und zwar beim Spiel haben wir die Stakes, also was im schlimmsten Fall passieren kann, darf nicht zu hoch sein. Dadurch haben wir schon weniger Adrenalin und der Körper produziert körpereigene Opioide. Also wir haben sozusagen eine Art Rausch, natürlich nicht so extrem wie medizinische Opioide, aber dadurch wird auch die Stressreaktion und damit auch die Amygdala etwas unterdrückt. Das bedeutet, solange wir sozusagen Gefährlichkeit von Spiel niedrig halten. Es ist völlig okay, wenn du umfällst. Es ist völlig okay, wenn du deine Zähne nicht berühren kannst. Das kommt alles Stück für Stück und es ist alles ein Spiel. Ja? Und wie ihr das selber in euren Stunden umsetzt, müsst ihr rausfinden. aber dann, und dann ist die Retraumatisierung schon unwahrscheinlicher.
Genau, weil bei uns ist es kaum. Wenn, dann kommen die zu uns oder sagen das dann auch mittlerweile. Aber wir hatten nur bei zum Beispiel Selbstverteidigungskurse eine Dame, die dann einmal weggegangen ist und dann haben mit ihr geredet und nochmal gesagt, hey, du bestimmst, was du machst, wie du es machst. Und das ist Anker. Es ist quasi eine Ankerverbindung, genau, weil du willst es wieder, das richtig verstehe, oder? Anker, like an anchor. Oder habe ich jetzt das mein Deutsch fehlt?
Nee, ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie das gemeint ist. Weil man kann natürlich jemanden, der eine Reaktion hat, wieder ankern. Und man kann natürlich einen Anker haben, um sich sicher zu fühlen. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung die Frage genau abzielt.
Genau, vielleicht, Anja, kannst du das nochmal, dass wir besser verstehen, dass wir besser reagieren können?
Genau, ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, sehr gerne.
Genau. Fragen sind immer gut, falls etwas nicht deutlich war oder...
Genau, ansonsten erzähle ich in der Zwischenzeit, mein erster Kampfsport war traditionelle oder deutsches Jiu-Jitsu. Da hat mir dann das Sparring ein bisschen gefehlt und mir hat vor allem der Bodenkampf viel Spaß gemacht. Und da bin ich zum BJJ gekommen,
Brazilian
Jiu-Jitsu, was so ähnlich ist wie Judo, wo wir uns werfen und dann aber am Boden weitermachen. Und ja, darüber dann auch zum MMA und Striking gekommen. Genau. Also erster Kampfsport war die Frage vorher, war traditionelles Jiu-Jitsu. Ah ja, und Laurin habe ich beim BJJ kennengelernt.
Genau. Er war der Kleinste, deswegen musste ich immer mit ihm trainieren.
Musstest.
Genau, musste.
Ja, ich habe 80 Kilo ungefähr gehabt.
Ich damals 49.
Und war damit der Kleinste in der Schule oder der Leichteste. Zumindest in den Vormittagsstunden.
Genau. So, das war unsere Präsentation. Sind natürlich offen für Fragen, Beispiele, irgendwas. Die Frage ist, soll ich es dann lassen? Wenn es dich gut tut, wenn du danach BJ, komme ich danach drauf. Wenn es dich gut tut, wenn du dich danach besser fühlst, dann passt das. Wenn du, ich meine, es ist auch völlig in Ordnung, wenn zum Beispiel du bist in der Gruppe Stunden und sagen, schließ deine Augen, dass deine Augen nicht schließt. Dass du so ein bisschen noch ein Auge auf jetzt quasi drauf halt oder etwas in deiner Hand halt, dann ist das völlig in Ordnung. Weil ich meine, wir sind ja auch dynamisch. Ich meine, für mich, als ich angefangen habe, konnte ich Yin-Yoga nicht machen. Das war viel zu hart. Ich musste Bewegung, Ashtanga, solche Sachen. Aber jetzt, da ich auch weiter bin in meinem Heilungsprozess, ist es jetzt völlig in Ordnung. Jetzt liebe ich das auch. So, es ist immer so ein Moment Sachen und es wird sich ja auch ändern.
Es schüchtern und zurückhalten kann auch Persönlichkeit sein und muss nicht aufgrund von Trauma sein. Das ist auch ganz wichtig, dass wir als Yoga-Lehrer oder auch als Kampfsportlehrer, wir geben keine Diagnose ab. Wir beobachten, wo sich Leute wohlfühlen und wir können aufgrund von bestimmten Verhaltensweisen schon voraussehen oder überlegen, was für die Person gut sein könnte oder nicht. Aber wie gesagt, wir stellen keine Diagnose, wir machen keine Therapie. Wir beobachten und versuchen, den Teilnehmern das zu geben, was sie brauchen.
Und wir reden ja auch mit denen. Ich meine, ich frage niemals, was passiert ist, weil dann können sie auch wieder retraumatisieren. Ist nicht mein Platz. Wenn sie mich etwas erzählen, so, wenn es rauskommt, klar, höre ich zu. Aber ich würde niemals fragen, weil wir wissen nicht, was ich damit diese Frage alles auslösen kann. Und viel ist auch Erfahrung. Man erfahrt viele Sachen, manche hat gut geklappt, manche Sachen ein bisschen weniger gut geklappt und wir fragen auch, wenn die bestimmte Trigger haben und sie das uns sagen können, das ist mega hilfreich, weil dann weiß ich nur mal was, wenn Strandmusik, keine Ahnung, drückend ist, gut, dann haben wir die Musik nicht. Das sind so, Kommunikation ist viel, ohne dass es Leading Questions werden, aber man kann es, vor allem, wenn wir einen ein bisschen länger kennen, kann man das schon fragen. Dann so soll ich, oder? Genau, Ashtanga Yin, genau, ich habe keine Armkraft, noch nicht. Das ist das, wenn man das übt, dann kommt das auch von selbst. BJJ ist Brazilian.
Dazu keine Armkraft, ja. Männer kommen immer und sagen, ich bin aber nicht flexibel, und Frauen sagen, ich habe aber keine Kraft. Das ist typisch irgendwie. Und es ist auch durch wieder spielerische Übungen und so weiter, man kann, man baut extrem viel, extrem schnell Kraft auf für um Balanceposen zu machen. Es ist die Koordination ist da viel wichtiger als die Kraft. Und das baut man relativ schnell auf, wenn man das richtig macht.
Ja,
und das,
richtig.
Richtig. Ja, wenn man das mit einem guten Programm macht.
Okay.
Ja? So. Und die selbe gilt für die Flexibilität. Es kommt mit dem richtigen Programm und der richtigen Einstellung auch, der richtigen Einstellung für einen selber. Mhm. Ja, es gibt nicht richtig oder falsch in dem Sinn, aber die eigene Einstellung muss zu einem passen, dann geht das relativ schnell.
Aber das ist auch, was ein Trainer oder ein Yogalehrer auch damit helfen kann, dass die Einstellung, wenn man glaubt, ich bin eh schwach, ich werde niemals Muskeln aufbauen, dann wird das dann ja auch schwierig. Dann zeigt ihr noch Übungen. Was für Übungen habt ihr Interesse? Ich meine, was wir viel auch machen, ist, dass wir die Augen hin und her bewegen, weil das auch der Amygdala suppressed, unterdrückt, damit man auch ein bisschen einfacher über schwierige Sachen reden kann. Das bauen wir auch in unsere Yogastunde rein. Können chronische Schmerzen, Muskelschmerzen mit Trauma zu tun haben? Ja. Ich schreibe es mal in der Chat. Man sollte sich mal Microglia anschauen. So, mega kurz. Was die weiße Blutzellen in unserem Körper machen, das machen Microglia in unser Hirn. Das ist mega neu. Scientists wissen noch nicht, wie man das umsetzen kann, richtig noch in Therapie und Sachen. Aber was die tun, ist das. Zum Beispiel, ich bin in einem richtigen Kampf und ich habe mich verletzt. Unser Hirn, unser Microglia, kreieren ein Inflammation Response, du musst mir helfen.
Entzündungsreaktion.
Eine Entzündungsreaktion in unser Hirn. Es ist nicht so, dass es dann rot und geschwollen wird, so wie zum Beispiel mein Knie oder so. Was es tut, ist, dass ich im Bett bleiben möchte, wir nennen das so Sickness-Verhalten, dass ich kann einfach nicht hochkommen, ich kann mich nicht waschen, ich habe keinen Bock zum Kochen.
Kein Appetit,
solche Sachen. Warum? Ist eigentlich sehr klug von Hirn, weil wenn ich das nicht möchte, dann wird Depression auch, so das wird auch manchmal genannt, dass die Microglia so eine kurze Depression auslöst, damit dein Körper komplett heilen kann, so am besten heilen kann. Das ist die Idee dahinter.
Und natürlich, wenn man nicht aus dem Bett kommt etc., man isoliert sich automatisch von anderen. Das heißt, wenn man was Ansteckendes hat, gibt man es nicht weiter.
Das ist wirklich von evolutionär hin, wie das so von evolutionär Biologen erklären, das ist was Microglia, was die machen. Na, Problem ist, normalerweise, ich heile und wenn ich gut genug, ich bin noch am Heilen, aber es ist gut genug, dann gibt es manchmal so einen Tag, dass man denkt, okay, ja, jetzt komme ich aus dem Bett, jetzt passt es. Das ist normal, das kommen wir auch wieder in Homöostasis. Aber was, wenn wir kontinuierlich getriggert werden und unser Hirn denkt, ich muss diese Inflammation ausschütten, weil wir sind irgendwie verletzt. Und Studien sagen zum Beispiel, dass Jugendliche, die zu viel auf Social Media sind, Instagram, Facebook, und die mal ostracized werden, die mal gemobbt werden, dass auch Mobbing so eine Reaktion in den Hirn auslöst. Es ist, als ob sie körperlich verletzt sind. Sind sie nicht, wie früher, aber trotzdem. Deswegen haben die Studien sagte, wenn Jugendliche 5 Stunden am Tag an Social Media sind, haben die 72% mehr Chance auf Anxiety, Depression, solche Sachen. Da die ganze Zeit die Hirn denkt, oh nee, wir müssen heilen. Was ist dann der Unterschied zur Depression? Microglia attackiert unterschiedliche Teile im Hirn. Und wir wissen einfach noch nicht, warum es manchmal Memories, so zum Beispiel Alzheimer's, Microglia, die essen, wie Pac-Man, die essen dann zu viele Neuron-Connections. Und deswegen haben wir weniger Verbindungen und wir vergessen halt. In dem Cerebellum, wenn da viel Entzündung ist und viel weggegessen wird, das sieht man häufig in Leuten mit Autismus zum Beispiel. Da sind die Microglia viel zu aktiv. Das ist alles neu. Kann man wirklich, wenn man Microglia mal schaut, dann, und ich kann auch mal, sie hat das alles quasi rausgefunden und das sind die zwei Damen, die das geschafft haben. Dann wird man viel, dann die Person ist eine Entzündung, es helfen auch arzentzündige Lebensmittel, genau. So, antidepressiv, genau. Das ist das Nächste, das in der Psychiatrie und Neurobiologie, die müssen langsam fangen, die an, miteinander zu reden. Manchmal reden die nicht viel miteinander, wenn es geht um Forschung. Und das ist problematisch, weil zusammen können die das viel tun. Früher dachte man, dass nur Körper konnte Entzündung haben, aber Hirn nicht. Das haben sie seit, ich glaube, 2014,
ich dachte 2000.
Oder 2005 hat jemand, er heißt Jonathan Kipnis, Gott, muss ich echt nachdenken, Deutsch, weil ich habe alles so viel in mein Englische, die Lymphen, wir dachten erst ist nur im Körper, jetzt haben es auch gefunden in unsere Hirn. Und was die weiße Blutzellen hier machen, macht die Microglia in unseren Hirn. Und das eigentlich ein System ist, hat es komplett, was wir vor hunderte Jahren dachten, umgekippt. Früher dachte man, dass wenn man Depression andere hatte, dass mit Dopamine oder andere Chemikalien, dass es gefehlt hat. Und dann mit Medizin, mit Antidepressiva zum Beispiel, wollten sie das dann wieder in die richtige Balance finden. Das ist so, was sie bis jetzt, wie sie das machen. Jetzt aber wissen sie nicht, ob das überhaupt richtig funktioniert, weil was ich gelesen habe, bei vielen ist es was 30% Leute, die sagen, die das was tut oder halt nicht oder nicht lang genug. Und glaubt man, dass tatsächlich, wenn wir besser verstehen wie Microglia, dass wir besser verstehen können, was. Weil wenn wir die Microglia rebooten können, dass die runterkommen quasi, sollte man auch wieder rauskommen. So auch Autoimmunerkrankungen. Es gab eine Dame, sie war beim 19 quasi, sie konnte nicht mehr bewegen, hat auch vieles vergessen, wusste die Namen nicht mehr von ihrer Familie. Aber das auf eine Art auch mit Yoga und andere Sachen, das quasi runterkommen hat es sich rebootet und später hat sie dann wieder geheilt. Das ist so.
Microglia sind aber auch wichtig für den Lernprozess. Ja. Also wir bauen bis Alter 6 extrem viel Verbindungen zwischen allen Gehirnzellen quasi auf. Und die Microglia, die essen die Gehirnzellen, die Verbindungen, die Synapsen, die wir wenig nutzen, die wir nicht brauchen. Und stärken diejenigen, die wir brauchen. Und das ist vor allem das Stärken der Synapsen, die benötigt werden, ist Lernprozess.